Herzlich willkommen zum InfoDirect Live-Podcast am 31. März 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und wahrscheinlich hat jeder von euch diese Woche mitbekommen, dass im Parlament, im Nationalrat zwei Sitzungen stattgefunden haben. Das war in aller Medien, in aller Munde, weil dort eine Rede abgespielt wurde von dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Das hat für viel Aufregung gesorgt. Die Medien, die etablierten Medien haben gewohnt einseitig darüber berichtet. Es war aber nicht nur das, was im Nationalrat jetzt los war die Woche, sondern es hat auch einige weitere spannende Themen gegeben. Und über all das, was da auch zu kurz gekommen ist, über all das wollen wir heute auch sprechen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht mich alleine, weil ich kenne mich im Parlament nicht wirklich aus, sondern wir haben dazu einen Gast eingeladen, der seit Jahren sich sehr gut im Parlament und in der Politik auskennt. Ich spreche von der Nationalratsabgeordneten Dagmar Belakovic von der FPÖ. Sie ist auch Clubobmann-Stellvertreterin. Sehr geehrte Frau Belakovic, herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja,
vielen Dank. Die Zuhörer, was den Podcast nachhören, wissen nicht, dass es bereits 8:50 ist und dass wir wahrscheinlich, Sie haben Kinder vor einem langen Osterwochenende oder sogar Osterferien stehen. Also nochmal vielen Dank, dass Sie sich so spät und vielleicht kurz vor Ferien noch für unsere Zuhörer Zeit nehmen.
Sehr gerne.
Ich würde vorschlagen, wir starten gleich direkt ins Thema und da starten wir nicht mit Zelensky, weil ich glaube, das war erst am Donnerstag und die erste Tagung im Nationalrat war schon am Mittwoch, oder?
Genau, Mittwoch um 9 Uhr ist es losgegangen. Normalerweise beginnen ja die Sitzungen um 9 Uhr in der Früh. Da ist es losgegangen mit zunächst einer Aktuellen Stunde, die relativ wenig spektakulär war. Dann wurden Volksbegehren behandelt, unter anderem das Volksbegehren von Corona-Maßnahmengegnern, die wollen Wiedergutmachung haben für die Corona-Maßnahmen, die in den letzten 3 Jahren den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land aufgebrummt wurden. War eine sehr spannende Debatte, weil wir alle erinnern uns, der Bundeskanzler möchte ja die Hand zur Versöhnung reichen. Viele sind eigentlich gar nicht dabei gewesen, beispielsweise der Wiener Stadtrat Hacker. Das ist jener Mann, der also nicht nur die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien bis Ende Februar 2023 verordnet hat. Er hat auch diese aggressive Boosterwerbung gehabt, wo dieses Boostermännchen herumgegangen ist, Menschen zwangsgeimpft hat. Auch der war eigentlich dabei beim Impfzwang, bei der Impfpflicht. Der hat gesagt, also die SPÖ hat hier nur Solidarität mitgestimmt. Eigentlich waren sie eh immer alle dagegen. Also eine sehr spannende Entwicklung, die wir da hatten. Aber wenn es dann darum geht, dass man vielleicht Bürgeranliegen auf Wiedergutmachung stellt, und da ging es ja vor allem um wirtschaftliche Schäden, es geht aber auch darum, dass Menschen bestraft worden sind für Verordnungen, die in weiterer Folge wieder aufgehoben worden sind. Es geht auch darum, dass also hier Ungeimpfte tatsächlich weggesperrt wurden, willkürlich. Also wir alle wissen, was da passiert ist. Wenn es aber jetzt letztlich darum geht, hier den Bürgern sozusagen Hilfestellung zu geben, ein Volksbegehren, das von über 100.000 Personen unterschrieben worden ist, ernst zu nehmen, dann ist man ein bisschen enttäuscht worden, wahrscheinlich als Bürger, weil es geht weiter wie in den letzten 3 Jahren. Es wird alles verleugnet. Die Impfung ist das Top-Thema. Sie haben so gut wie alles richtig gemacht. Es war notwendig, jeder einzelne Lockdown. Also das war für mich sehr erhellend. Also sehr weit kann es der Herr Bundeskanzler nicht meinen mit seiner Wiedergutmachung.
Wenn Volksbegehren es in den Nationalrat schaffen, dann darf ja der das Volksbegehren initiiert hat, dort sprechen. Wer hat dann dort geantwortet? Da werden dann, glaube ich, auch Experten gehört. Und wie funktioniert das?
Nein, das Expertenhearing hat es gegeben, aber das ist schon im Ausschuss gewesen. Da dürfen die Initiatoren sprechen, das ist richtig, und auch die Experten. Das heißt, nicht immer ist das so. Wir haben das beim letzten Mal eben bei diesem Volksbegehren durchsetzen müssen. Es ist vielleicht wenig überraschend, es gab nur 2 Experten. Der eine Experte, der für vier Parteien gemeinsam als Experte nominiert wurde, nämlich für die beiden Regierungsparteien, für die SPÖ und die NEOS. Also vier Parteien haben sich auf einen Experten berufen, obwohl bei einem Experten hier natürlich jede Partei einen benennen könnte. Das war ein gewisser Professor Stöger. Das ist jener Herr Stöger, der Mitglied des Impfgremiums war. Das ist der Experte gewesen für vier Parteien. Und dann hatten wir den Dr. Strasser aus Innsbruck als Experten der Freiheitlichen Partei. Und dort in einem Expertenhearing, da dürfen natürlich auch die Initiatoren sprechen. Wenn ich kurz erzählen darf, so ein Expertenhearing war auch öffentlich, ist aber schon einige Zeit her. Man schiebt ja gerne die Volksbegehren so weit weg. Am liebsten würden sie es ja gar nicht mehr behandeln. Das geht nur leider nicht und nach Geschäftsordnung des Nationalrats müssen die auch immer in der Früh behandelt werden. Es ist nach der Erstbehandlung, also nach der Behandlung im Ausschuss, gibt es dann noch maximal, glaube ich, 2 oder 2,5 Monate. Also sie schieben es immer nach hinten. Da muss es dann in den Nationalrat kommen und öffentlich behandelt. Die Initiatoren haben sich damals also massiv enttäuscht natürlich gezeigt, weil auch im Ausschuss war eine ähnliche Stimmung. Es ist einfach weggewischt worden. Es sind zwar, ja, man kann darüber reden, aber und man muss es aufarbeiten, aber. Also das ist immer das Aber. Das mit der Aufarbeitung von Corona wird nicht freiwillig funktionieren bei diesen Herrschaften. Es ist ja auch am Mittwoch, am selben Tag, dann einige Stunden später von uns ein Antrag eingebracht worden auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Thema Corona. Und auch da, wenig überraschend, vier Parteien waren dagegen, dass dieser Untersuchungsausschuss kommt.
Ja, der Aufschrei bei Wiedergutmachung war in Niederösterreich schon groß, wo die FPÖ geschaut hat, dass da in das Regierungsabkommen mit der ÖVP hineinkommt, dass es Entschädigungen geben wird. Da hat man schon gemerkt, da werden einige nervös, die sich zuvor sehr stark für die Impfung ausgesprochen haben. Und somit ist es wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, wenn man das nicht mag, dass es auch zu keinem U-Ausschuss kommen wird. Oder kommt es doch zu einem?
Ich bin davon überzeugt, dass es irgendwann dazu kommen wird, wenn die Freiheitliche Partei stark genug wird, also wenn wir tatsächlich, so wie jetzt derzeit in den Umfragen in Richtung 30% gehen, haben wir genug, dann haben wir nämlich ein Drittel der Abgeordneten können im Alleingang einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Derzeit bräuchten wir eine zweite Partei, also in dem Fall die SPÖ, damit wir genug Stimmen haben, die geht aber nicht mit. Also das ist, wir haben natürlich selbst überall mitgemacht, man darf ja auch nicht vergessen, die SPÖ hängt selbst in sehr vielen dieser Maßnahmen drinnen, vor allem was Wien betrifft, die Firma Lifebrain, da sind die Milliarden nur so geflossen. Und daher haben die natürlich wenig Interesse, dass das aufgeklärt wird. Und das ist derzeit eine Battstellung. Man hat manchmal den Eindruck, es gibt in der Republik Österreich nur noch eine Einheitspartei und die Freiheitliche Partei. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber es ist tatsächlich so, in vielen wesentlichen Fragen haben wir genau diese Situation.
Ja, das ist ja das, über das sich die Medien dermaßen aufregen, dass es eine Partei gibt, die sich erlaubt auszuscheren. Und das ist wahrscheinlich genau das, warum die FPÖ so erfolgreich ist, weil sie da ein Alleinstellungsmerkmal hat, oder?
Ja, natürlich. Das hängt natürlich auch damit zusammen. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal. Man hat manchmal das Gefühl, die anderen hoppeln irgendwann dann Jahre später hinten drauf. So, ich komme jetzt nochmal auf Corona zurück, auch wenn es jetzt sehr langsam vorbei ist, aber die Nachwehen spielt leider noch. Aber da kommen sie dann irgendwann drauf nach den Wahlen. Naja, vielleicht haben wir doch irgendwie ein bisschen überzogen. Aber sie meinen es halt nicht ernst. Und ich glaube, das ist das Problem der anderen, weil die Bürger merken das schon, meint man das ernst mit der Versöhnung oder ist das einfach nur dahingesagt, um für nächste Wahlen vielleicht besser gerüstet zu sein? Wiewohl ich sagen muss, die niederösterreichische Landeshauptfrau hat offensichtlich schon erkannt, dass nicht alles richtig gelaufen ist und hat tatsächlich einen Schritt zugemacht auf die Bürger. Da geht es nicht nur darum, dass sie sich entschuldigt hat für die Impfpflicht, wenn ihre Aussagen vor Einführung der Impfpflicht sind ja leer, aber sie hat auch gesagt, dass es eben ein Fehler war und dass es auch Wiedergutmachung geben soll. In Niederösterreich wird jetzt wohl auf Betreiben der Freiheitlichen Partei, aber die Landeshauptfrau, und dafür muss man ihr auch Anerkennung zollen, hat sich bereit erklärt, das auch mitzutragen, dass es hier einen sogenannten Wiedergutmachungsfonds gibt, der jetzt genau in den Satzungen erläutert wird, wie das jetzt genau funktionieren soll. Da soll Geld ausgeschüttet werden an Menschen, die in Zeit nahe eben einen Impfschaden erlitten haben, beziehungsweise Leute, wie das mit den Strafen funktioniert, wird man sehen, die natürlich bei aufgehobenen Verordnungen dann bezahlt werden mussten, die nicht mehr zurückgegeben werden. Das wird jetzt ausgearbeitet mit Hilfe von Juristen, wie das genau funktionieren soll. Aber ich denke, wenn dieser Fonds steht, dann ist das schon eine, das muss das schon auch eine Vorbildwirkung für Rest Österreich haben, dass es so etwas wie eine Respekt und eine Anerkennung für jene gibt, die sozusagen Schaden genommen haben. Natürlich kann ich die Gesundheit nicht in Geld aufwiegen, aber es werden auch nicht die Millionen an die einzelnen Personen ausgeschüttet. Aber was es schon ist, ist es eine Anerkennung. Wenn jemand, ich persönlich kenne in meinem Bekanntenkreis auch junge Mädchen, die sind mit Herzmuskelentzündung 2 Wochen im Krankenhaus gelegen. Das ist nicht wieder gut zu machen, aber es ist zumindest eine Anerkennung, wenn da eine monetäre Hilfe kommt.
Ich glaube, das Geld spielt eh keine Rolle. Das wird eh mit beiden Händen in dieser Republik hinausgegeben. Was aber wahrscheinlich das Problem ist, dass man eingestehen muss, dass sich alle Experten, alle Einheitspolitiker und alle Medien getäuscht haben und oder uns getäuscht haben, vielleicht besser gesagt. Und da müsste man eingestehen, dass es ein Kampf um Deutungshoheit ist. Und das ist wahrscheinlich das Problem, nicht unbedingt das Geld. Oder wie sehen Sie das?
Nein, alle Experten würde ich jetzt einmal nicht sagen. Es gab ja genug Experten, die eine gegenteilige Meinung hatten.
Aber die haben
wurden
nur
nicht gehört oder schlimmer noch, die wurden verunglimpft. Ich möchte nur an die freien Medien erinnern, die hier ganz anders schreiben konnten. Es sind vor allem die Systemmedien, die natürlich in Teilheit mit der Regierung hier die Meinung geprägt haben. Das kommt auch nicht von ungefähr. Wir haben im zweiten oder im dritten Corona-Paket, also das ist damals sehr, sehr schnell alles hintereinander gegangen, im März, April 2020. Ich kann es jetzt wirklich nicht mehr sagen, aber damals wurden ja zig Millionen extra nur für Medien freigemacht, wegen der Berichterstattung, weil die Medien einen Ausfall haben werden, wobei keiner gewusst hat, warum Medien einen Ausfall haben sollen. Weil man durfte ja einkaufen gehen, man durfte ja in den Supermarkt, da liegen ja auch Zeitungen, Wochenzeitungen auf. Also man hat sich die Medien ganz zu Beginn schon auch tatsächlich sicher eingekauft. Man hat sie eh hinter sich, wenn wir uns ehrlich sind. Wir haben sie, die Bundesregierung muss sich eh nicht viel bemühen, aber prinzipiell hat man sie von Anfang an natürlich eingekauft und das mit sehr, sehr hohen Millionenbeträgen. Geld hat ja keine Rolle gespielt. Ich erinnere an den ehemaligen Finanzminister Blümel, der gesagt hat, kurz was es wolle. Genauso hat diese Regierung ja auch gearbeitet und gehandelt. Da ist Geld hinausgegeben worden mit vollen Händen. Und Geld spielt halt immer nur dann eine Rolle, wenn es für die große Masse der Bürger da sein soll. Das kostet, was es wolle, hat halt leider immer nur gegolten für die Freunde der Österreichischen Volkspartei, für die Vorfeldorganisationen der Österreichischen Volkspartei, für die Spender der Österreichischen Volkspartei. Bei allen anderen hat man dann schon eher ein bisschen geknausert.
Frau Belakovic, Sie sagen, Mikl Leitner ist vielleicht einsichtig, dass sie da Fehler gemacht hat. Ich glaube eher, dass die FPÖ sie so unter Druck gesetzt hat, dass sie keine andere Wahl mehr gehabt hat, weil wenn man jetzt die Medien verfolgt hat, beispielsweise Servus TV habe ich in letzter Zeit ein paar Mal gesehen, da ist ehemalige Grünen-Chefin Eva Klawiczny aufgetreten, die dann behauptet hat, es hat so etwas wie Diskriminierung von Ungeimpften oder so etwas überhaupt nicht gegeben. Oder in einer anderen Sendung ist ehemaliger Profil-Chefredakteur, war das glaube ich, Lackner heißt er, meine ich, aufgetreten und hat gar nicht verstehen können, dass da überhaupt irgendwas falsch gelaufen ist. Und dann ist ihm entgegnet worden, dass ja die Ungeimpften so lange eingesperrt waren. Und da hat er gesagt, ja, so Detailfragen, da geht immer was schief. Also glauben Sie, ist das in den Köpfen der Gutmenschen und der etablierten Medien und Politiker angekommen, dass da etwas falsch gelaufen ist?
Naja, ich denke, bei manchen ist es natürlich angekommen. Es hat ja auch selbst der Bundeskanzler hat es ja verstanden, dass das nicht gut war, was da passiert ist. Spätestens nach der Niederösterreich-Wahl, darum wollte er ja die Hand zur Versöhnung reichen. Das Problem ist nur, ich habe manchmal den Eindruck, sie stehen so dermaßen unter Druck. Sie müssten jetzt, wenn sie es ehrlich meinen mit der Versöhnung, müssten sie jetzt hinstellen und sagen, ja, wir haben große Fehler gemacht. Eigentlich haben wir so gut wie alles falsch gemacht. Also bis auf einige Kleinigkeiten. das ist ja die Problematik dabei. Und diese Größe haben sie halt leider nicht. Das ist ein echtes Problem. Und die Landeshauptfrau von Niederösterreich hat es wahrscheinlich auch deshalb erkannt, nicht weil sie jetzt so schlau ist und sie mit den Leuten so viel unterhalten hat, sondern ich glaube, sie hat einfach gesehen, ihr Wahlergebnis in Niederösterreich. Die Problematik in Niederösterreich ist doch, dass es erstmals in der Zweiten Republik keine absolute Mehrheit für die Österreichische Volkspartei in der Landesregierung mehr gibt. So etwas hat es früher nicht gegeben. Egal wie der Landtag entschieden hat, die Landesregierung hatte immer eine absolute Mehrheit für die ÖVP geboten. Das ist das erste Mal in der Zweiten Republik, dass das eben nicht mehr gegeben ist. Und ich glaube, da muss man natürlich als Volkspartei auch nachdenken und analysieren. Und ich denke, auch die ÖVP hat natürlich Analysten, die werden Ihnen schon gesagt haben, also was das Hauptmotiv war. Und es hat mich selbst persönlich manches Mal überrascht, wie viel die Leute tatsächlich nicht vergessen. Also man muss immer wieder selber nachdenken, was alles war. Und wenn man dann redet, also die Leute haben es eben nicht vergessen, weil da zu viel passiert ist.
Glauben Sie, so wie viele Analysten sagen, dass das allein Corona ist? Weil da hat es dann so Aufstellungen gegeben, ja, im Waldviertel waren wenige geimpft, da hat die FPÖ die meisten Stimmen bekommen. Ist das diese Kränkung noch oder ist das dann doch die Gesamtlage und FPÖ, die bei vielen Menschen jetzt sehr glaubwürdig ist? Wie sehen Sie das? Ist das allein Corona oder ist das, was haben Sie da für Einschätzungen?
Naja, die glauben. Nein, es ist ein bisschen was von vielen, aber gerade Corona und Glaubwürdigkeit hängen schon sehr stark zusammen. Weil eines muss man sagen, die FPÖ hat jetzt seit Ende März 2020, also es war genau am 30. März 2020, das erste Mal eben nicht mehr mitgestimmt bei Lockdowns. Weil wir gesagt haben, so, wir hatten jetzt 2 Wochen Lockdown und das muss genug sein. Jetzt sieht man schon klarer. Ich meine, man muss ehrlich sagen, ganz zu Beginn war es schon eine sehr schwierige Situation. Da waren Bilder aus China, Bilder aus Bergamo. Man wusste wirklich nicht, was ist jetzt wahr, was ist nicht wahr. Man hat aber in den ersten 2 Wochen dann schon langsam erkannt, dass sie sich hier Gefährlichkeit und die Maßnahmen doch überzogen sind. Der Lockdown, so wie er eben dieser strenge Lockdown, der ist schlicht und einfach weit überzogen gewesen. Und da sind wir dann nicht mehr mitgegangen. Und ich möchte schon auch darauf hinweisen, gerade zum Beispiel der Bereich Schule, damals, da gab es tatsächlich Experten, die gesagt haben, die Schulen müssen jetzt wieder aufgehen. Und die sind ja in keinem anderen Land so lang zugewiesen wie in Österreich. Also unsere Kinder mussten am längsten auf die Schulen verzichten. Wir sind dann, da gab es dann die Osterferien vor 3 Jahren und dann ist es weitergegangen mit dem Lockdown. Die Kinder sind immer noch zu Hause geblieben. Und dann hat man irgendwann nach Ostern gesagt, naja, wir machen die Baumärkte auf. Aber die Schulen sind zugeblieben, während die Schweiz als Nachbarland oder auch Dänemark gesagt haben, das Erste, was wir sind, natürlich die Schulen. Dann haben sie es beobachtet und es ist nichts, definitiv nichts passiert.
Obwohl, ja, die Regierung und die Experten sagen, es waren sich immer alle Wissenschaftler einig. Das geht halt ganz einfach, wenn man dann die Wissenschaftler, die andere Meinungen haben, ausschließt, dann sind sich wieder alle einig und so kann man dann immer alles begründen. Jetzt würde ich aber noch einmal gern zum Untersuchungsausschuss zurückkommen, weil Ihr Kollege Christian Hafenecker, der mit U-Ausschüssen schon sehr viele Erfahrungen hat, hat eine Zeit lang geglaubt, dass er sich mit der SPÖ so gut versteht, dass man gemeinsam einen U-Ausschuss machen könnte.
Die SPÖ möchte aber natürlich keinen Untersuchungsausschuss zu Corona. Wir haben ja gemeinsam einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Dieser ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ist ein gemeinsamer Untersuchungsausschuss gewesen. Das muss man sagen. Es gibt ja auch gerade im Bereich der Untersuchungsausschüsse gab es eine Zeit lang eine sehr gute Zusammenarbeit. Aber der Themenkomplex Corona ist natürlich einer, der der SPÖ überhaupt nicht gefällt. Weil noch einmal, die SPÖ hat in Wien hier auch die Probleme. Und wir sollten eines nicht vergessen, oder ich weiß nicht, ob das alle wissen, diese Google-Tests von Wien, Wien gurgelt, waren ja flächendeckend in Wien aufgestellt. Also es war prinzipiell sehr einfach, in Wien zu testen, haben Milliarden gekostet, hat aber nicht das Land Wien bezahlt, sondern das hat der Bund bezahlt. Das heißt, die Steuerzahler aus ganz Österreich haben das mitbezahlt. Und natürlich ist das in einem Untersuchungsausschuss auch Thema. Und ich möchte nicht genau wissen, was dann passiert, wenn wir uns das genauer anschauen, was da bei der Firma Lifebrain passiert ist, beziehungsweise wie da die E-Mails hin und her gegangen sind.
Ja. einiges ist eh schon aufgekommen jetzt, da werden sich dann wahrscheinlich die Strafrichter mehr dazu kümmern, dann brauchen wir den Urschuss zumindest zu diesem Detailpunkt vielleicht gar nicht mehr.
Eine kurze Frage. Naja, der Untersuchungsausschuss, der untersucht die politische Verantwortung. Also welche politische Fraktion hat zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Wissensstand was gemacht oder was zugelassen? Wir wissen natürlich jetzt auch schon, dass es Kriminalfälle auch gibt. Ich erinnere mich an die Hygiene Austria. Das ist jetzt kein rein politisches Problem mehr, das ist tatsächlich ein strafrechtliches Problem. Aber sehr viele Dinge sind natürlich schon politisch aufzuklären.
Und zur politischen Aufklärung da noch eine Detailfrage dazu. Wie stark muss die FPÖ werden oder welche Verbündete braucht es da dazu, dass die Urschüsse dann live übertragen werden? Weil so bekommt ja der normale Mensch kaum etwas mit davon oder nur das, was die Medien dazu auswählen.
Ja, das muss im Geschäftsordnungsausschuss mit großer Mehrheit beschlossen werden. Und derzeit ist diese Möglichkeit nicht gegeben, weil die Österreichische Volkspartei das nicht möchte. Und jetzt, wenn ich jetzt das im richtigen Hinterkopf habe, glaube ich, muss es sogar einstimmig sein, weil es eine wirklich ganz große Geschäftsordnungsänderung wäre. Das heißt, man müsste es in die Geschäftsordnung hineinschreiben und da braucht es dann die Einstimmigkeit im Geschäftsordnungsausschuss. Es sind ja bereits alle anderen Fraktionen dafür, dass sie öffentlich werden. Einzig die ÖVP stellt sich da quer und möchte das nicht öffentlich machen.
Noch eine letzte Frage zum Thema U-Ausschuss. Weil bei der SPÖ gibt es ja gerade eine Frage, wer die Führung zukünftig übernehmen soll, eine Giraffe aus
Schiraffe.
Ja, Schönbrunn oder doch jemand anderer. Hat das Auswirkungen auf den Untersuchungsausschuss oder ist sich die SPÖ beim Thema Corona, dass es da keine Aufarbeitung geben darf, weil sie selbst mit drinnen hängt, sowieso einig?
Also es ist ganz schwer im Augenblick bei der SPÖ irgendwas zu sagen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es in der SPÖ ganz wenig Corona-Abweichler gegeben hat. Also die waren da schon sehr einig. Die sind ja auch von Anfang an tatsächlich bei jedem Lockdown dabei gewesen. Also die SPÖ hat jeden Lockdown mitbeschlossen. Jeden. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich wenig Probleme. Die SPÖ war von Anfang an und die jetzige, also für eine Impfpflicht, die waren dabei, haben mitgestimmt. Es hat einen einzigen SPÖ-Abgeordneten gegeben, der gegen die Impfpflicht gestimmt hat. Also da gibt es schon sehr, sehr weitreichende Corona-Jünger da drinnen. Ich kann jetzt nicht alle Kandidaten, alle 73, weiß ich nicht. Aber ich weiß, die Pamela Rendi-Wagner war eine, die wollte die Impfpflicht, als die Regierung noch gar nicht davon gesprochen hat. Der Hans-Peter Doskozil hat eine Lotterie veranstaltet, hat ein Auto verlost und war dann sehr stolz darauf, dass es in Burgenland die höchste Impfquote gibt.
Ja, also wenig Chancen darauf. Dann würde ich sagen, haken wir den U-Ausschuss ab, gehen zum nächsten Thema und da haben Sie mich heute darauf hingewiesen, dass mit Pensionen auch irgendetwas war. Das wird bei Info Direkt nicht das Hauptthema sein jetzt, aber vielleicht ganz kurz, was war da los?
Naja, es ist also viele Jahre war es üblich, dass wenn man in Pension gegangen ist, dass man im ersten Jahr, also ich sage es jetzt ein Beispiel, man geht im Jahr 2013 in Pension. Dann hat man 2014 keine Pensionserhöhung bekommen, sondern die erste Pensionserhöhung 2015. Weil das aber bei höheren Inflationsraten dann schon ein ziemlicher Verlust war, gab es dann einen Beschluss 2019, dass es eben gleich im ersten Jahr eine Erhöhung geben soll für die Pensionisten. Die schwarz-grüne Regierung kam dann 2020 an die Macht, wenn man so will, und haben das abgeschafft und haben gesagt, nein, das müssen wir alle quotieren. Und alle quotieren bedeutet, dass wenn man im Jänner in Pension geht, dann bekommt man im nächsten Jahr die volle Pensionserhöhung. Wenn man im Februar geht, bekommt man 90%, im März 80%, das geht so hin. Und wenn man im November oder im Dezember geht, bekommt man gar keine Erhöhung. Jetzt hat sich das aber mit diesen eklatanten Inflationsraten, also wir haben derzeit Inflationsraten, die ja über 11% liegen. Das heißt, wir hatten eine Pensionserhöhung, die ja auch in Richtung 7-8% gegangen ist, entwickelt. Und die nächste Pensionserhöhung, die anstehen wird, die wird dann mit Sicherheit an die 10% sein, weil also die Inflationsraten weiter gestiegen sind. Das heißt jetzt, wenn ich 65 bin oder kurz davor und ich denke mir, naja, ich könnte im November, bin ich eigentlich pensionsberechtigt, wenn ich jetzt schon im Februar gehe, kriege ich Abschläge von 4%. Das ist normalerweise, jemand, der in Alterspension gehen will, macht das normal eben nicht, aber würde der im Februar gehen, das ist schon bei einer durchschnittlichen Pension von 2.500 brutto oder 2.000 brutto, bekommt er dann ein Plus von 10% im nächsten Jahr. Würde er erst im November gehen, hat er zwar 5% mehr, aber kriegt null Erhöhung. Das bedeutet, er hat im nächsten Jahr einfach weniger Pension. Dieses System ist einfach krank, weil man ja anstatt die Leute länger im Arbeitsprozess belastet, holt man sie früher heraus, was ja natürlich wieder Kosten auch fürs Pensionssystem verursacht. Also es ist ein bisschen eine komplexe Materie. Und da ist auch noch die Frage, ob eine solche Regelung überhaupt verfassungsrechtlich gedeckt ist. Also das muss man sich jetzt auch noch anschauen, ob das eigentlich gedeckt ist. Und das Thema war deswegen, das war zweimal diese Woche sogar im Plenum, nämlich am Mittwoch hat die SPÖ einen dringlichen Antrag dazu gestellt, dass das eben abgeschafft wird. Dann hat die Bundesregierung sehr rasch reagiert, weil sie gemerkt hat, das Thema poppt natürlich auf und hat das am Donnerstag für 2 Monate ausgesetzt. Nicht abgeschafft, aber ausgesetzt.
Ja, Pensionisten sind ein wichtiges Wählerreservoir für die beiden Altparteien. Dass sie da überhaupt so etwas machen, ist interessant.
Naja, es mag sein, dass Pensionisten viele Wähler sind, ja, ganz sicher sogar, weil wir eine doch überalterte Gesellschaft haben. Aber die Frage geht ja nicht darum, ob sie Wähler sind. Es geht ja auch hier um ein gerechtes System. Es soll ja eine Gerechtigkeit sein. Wer mehr arbeitet, wer länger arbeitet, soll natürlich auch und damit mehr einzahlt, der soll natürlich auch mehr Pension bekommen. Das ist einfach so. Also ich würde das als Geld empfinden. Jemand, der weniger lang arbeitet und wenig einzahlt, bekommt natürlich eine geringere Pension. Ich bin aber auch der Meinung, man müsste bei Frauenpensionen sehr, sehr viel stärker die Kindererziehungszeiten anrechnen. Die sind derzeit nämlich Ersatzzeiten und die sind also zwar offiziell, sage ich mal, 4 Jahre pro Kind, aber wenn man innerhalb dieser 4 Jahre ein nächstes Kind bekommt, also wenn man Kinder hat, die nur 2 Jahre auseinander sind, dann bekommt man für dieses erste Kind eben nur 2 Jahre, für das zweite Kind 4 Jahre Ersatzzeiten. Und ich glaube, Kinderarbeit, Kindererziehung sollte unserer Gesellschaft etwas mehr wert sein. Das könnte man durchaus höher bewerten, länger bewerten oder höher bewerten. Das ist eine Geschmacksfrage, aber jedenfalls schon so, dass es sich positiv auch auf die Frauenpensionen auswirkt, weil wir wissen schon, dass es die Frauen sind, die geringen Pensionen haben.
Ja, darum sollen die Frauen die Kinder fremd betreuen lassen, dann können sie durchgehend arbeiten und die Kinder sind in der staatlichen Obhut und hören da,
was sie
später wählen sollen. Genau. Und da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema. Staatliche Betreuung hat immer mehr jetzt schon mit LGBTQ-XY-Wahnsinn zu tun, also mit Frühsexualisierung und Co. Das sind ja die Drag-Queen-Shows jetzt in aller Munde. Und eines hat die FPÖ da schon vor 2 oder 3 Wochen aufgedeckt. Ihr Kollege im Nationalrat, FPÖ-Gesundheitssprecher Kanyak war das. Der hat aufgedeckt, dass in Österreich schon Pubertätsblocker eingesetzt werden, obwohl diese Medikamente für diesen Zweck nicht zugelassen sind, zumindest in Österreich nicht, werden die eingesetzt. Mhm. Pubertätsblocker werden dazu verwendet, dass man die biologische Entwicklung des Menschen in der Pubertät so weit hinauszögert, dass sich da das junge Mädchen oder der junge Mann länger entscheiden können, welches Geschlecht sie einmal wählen können. Und da hat die FPÖ jetzt einen Antrag dazu gestellt, wenn ich das richtig mitbekommen habe?
Na, eine Anfrage und ja, mal zunächst auch eine Anfrage und einen Antrag, ja. Also jetzt bin ich selbst Mutter einer 12,5-jährigen Tochter, die ist also gerade in der Pubertät. Ich weiß nicht, warum ich, weil vielleicht hat sie das große Glück zu wissen, dass sie ein Mädchen ist und eine Frau werden möchte. Also sie braucht so etwas einmal nicht. Was mich an dieser Geschichte deswegen so maßlos stört, ist ja, da geht es ja gar nicht darum, dass ich in einem Kind eine Zeit gebe, weil ich glaube, sollte es tatsächlich so sein und das gibt es natürlich medizinisch, dass sich Menschen in einem falschen Körper fühlen, dann fühlen sie das in der Regel schon als Kinder und dann muss man sie trotzdem ausreifen lassen, weil auch der Eingriff, selbst wenn die sich hundertprozentig sicher sind oder wären, Ich sag, das sind, glaube ich, das sind aber Personenanzahl im Promillbereich. Das wäre kein großes Thema. Dann muss man trotzdem den Körper ausreifen lassen, weil ja gerade in der Pubertät das hormonelle System wahnsinnig fragil ist. Das darf man ja nicht so sehen. Das verschiebt sich ja alles. Also daher sind ja auch Stimmungsschwankungen bei jungen Mädchen und bei jungen Burschen. Das hängt ja alles damit zusammen, dass die eben in der Entwicklung sind, dass der Körper, also die reinen körperlichen Faktoren, eben noch nicht fertig ausgeglichen sind und ausgereift sind. Was man aber mit den Pubertätsblockern macht, und man schiebt halt vor, damit man sich entscheiden kann, was man sein will, also nicht böse sein. Ich kenne niemanden, der in der Pubertät gesagt hat, oh mein Gott, jetzt komme ich in die Pubertät, aber ich weiß gar nicht, will ich ein Mann oder will ich eine Frau werden? Also das ist nicht die Regeln der Alltag. Man sollte die Kinder einfach in Ruhe lassen. Aber was man damit erreicht, ist ja, dass sich die Mädchen eigentlich gar nicht zu Frauen entwickeln, sondern Mädchen bleiben und dass sich die Burschen auch nicht zu Männern entwickeln. Das heißt, wir haben so androgyne Typen dann. Das ist ja völlig krankhaft. Das braucht es nicht. Diese Blockers wurden entwickelt für sehr schwere Fälle. Es gibt auch, das ist auch ein Krankheitssyndrom, es gibt Zweijährige, die bereits in der Pubertät sind. Für solche Menschen wurde das entwickelt. Und für solche Menschen ist es auch in Österreich zugelassen. Und ich weiß nicht, wie viele Promille das sind. Das kommt sehr, 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 sehr selten vor. Aber wenn es vorkommt, ist es gut, dass es diese Medikamente gibt, dass man diese jungen Kinder tatsächlich Kinder sein lässt, bis sie, weiß ich nicht, 12, 13 Jahre alt sind. Und sie dann eben, wie alle anderen, in die Pubertät kommen lässt. Ich glaube, das ist ganz normal. Das ist, wie soll ich sagen, also wenn man Kinder hat als Elternteil, dann will man, dass die Kinder gesund sind. Und wenn das nicht passt, dann geht man zum Arzt und dann kriegt man vielleicht auch Medikamente. Ich meine, wenn sie ein Kind haben, das Diabetiker ist, sind sie froh, dass sie dem Kind Insulin geben, dass es dieses Medikament gibt. Ich gebe aber nicht einem gesunden Kind Insulin. Warum sollte ich das eigentlich tun? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und genauso sehe ich das mit den Hormonen. Ich gebe auch nicht einem gesunden Kind Wachstumshormone. Wenn ein Kind aber nicht wächst, das Mangel an Wachstumshormon, aufgrund irgendwelcher Störungen, das kann im Hypothalamusbereich sein, kann auch woanders liegen, dann kann ich das mit Wachstumshormonen so weit bringen, dass es eine normale Körpergröße entwickelt. Aber wenn mein Kind das nicht hat, gebe ich ihm nicht Wachstumshormone, macht ja keinen Sinn. Also daher sind gerade in dieser ganzen Sexualisierung, Geschlechter, Identität, das ist eine reine Ideologie, das hat nichts mit Gesundheit zu tun und das hat nichts mit den Bedürfnissen der jungen Menschen zu tun, sondern man versucht ihnen das einzureden, da kannst du jetzt nachdenken, ob du ein Mann oder eine Frau werden möchtest. Normale junge Menschen haben diese Gedanken nicht. Also ich kenne wirklich niemanden, ich habe selbst zwei Kinder und ich habe rundherum kein einziges Kind noch jemals gesehen, das gesagt hat, ich muss nachdenken, ob ich ein Mann oder eine Frau werden möchte. Ich kenne viele, viele Mädels, die jetzt so alt sind wie meine Tochter, die wollen Frauen werden oder die wissen, dass sie es werden. Ich meine, da geht es ums Wollen, sondern für die ist das ja klar, dass das so wird. Und die Buben, für die ist klar, sie werden Männer. Die brauchen nur noch ein bisschen länger.
Ein Seiten.
Naja, nein, das war jetzt nicht böse gewesen, das war jetzt kein Seitenhieb. Die kommen später in die Pubertät.
Ja, es ist schon angekommen. Frau Belakovic, wer sich jetzt wundert, warum sich Sie beim Thema Medizin so gut auskennen, das ist nicht verwunderlich, weil Sie ja Medizinerin sind.
Ja.
Nur bei InfoDirect streichen wir immer alle akademischen Titel, darum fällt das noch weniger auf, wie sonst bei der Namensnennung zumindest. Was natürlich schon ein Problem ist, Frau Belakovic, wir beide sind eine andere Generation, würde ich sagen, als die Kinder, die jetzt geboren werden oder jetzt im Schulsystem drinnen sind. Und da haben Sie schon angesprochen, da geht es um Ideologie und die Ideologie, die derzeit in den Lehrstellen und so vorherrscht, die betrachtet Biologie als Gefängnis. Und da habe ich erst gestern, war es glaube ich, eine Ö1-Sendung gehört, wo man darauf hingewiesen hat, dass wir unsere Säuglinge schon in die Geschlechterrollen hineindrängen und dass man da viel offener damit umgehen muss. Und wenn man dann Kinder von der Geburt an, bis sie dann 12 Jahre alt sind, einredet, dass es mehrere Geschlechter gibt und dass man sich alles frei entscheiden kann, dann werden wir wahrscheinlich bald mehr so Pubertätsblocker brauchen, oder?
Ich hoffe, dass das eben nicht passiert, weil ich hoffe ja immer noch auf die Eltern, der Großteil der Eltern, und ich behaupte jetzt, so gut wie alle Eltern, wenn sie nicht selbst irgendwo eine Störung haben, wollen ja für ihre Kinder das Beste und wollen jetzt nicht unbedingt, dass sie sich da jetzt in irgendeine sexuelle, weiß ich nicht, Welt begeben. Wie ich überhaupt meine, man sollte die Kinder mit diesen Dingen in Ruhe lassen, das kommt ohnehin früh genug. Das ist teilweise, wird der 6-7-jährigen Kindern erklärt, wie man ein Kondom anlegt. Die können damit überhaupt nichts anfangen und nicht hingehen, weil sie da überhaupt keine Vorstellung dazu haben. Trotzdem habe ich das selbst bei meiner Tochter erlebt in der Volksschule. Da greift man sich tatsächlich auf den Kopf. Also man sollte die Kinder in Ruhe lassen, die kommen dann schon drauf, die kommen auch mit Fragen und das ist in Ordnung. Und es ist letztlich auch der Eltern, Fragen zu beantworten. Niemand kennt das Kind so gut wie die Eltern, das ist ganz normal. Also, und man weiß auch, wie man dann mit seinem Kind umgeht, was man beantwortet, wie man es beantwortet. Also ich glaube, da sollten wir wirklich ein bisschen, also das wäre mein Wunsch. Ich sehe nur leider Gottes, das ist ein Trend, eine Entwicklung, die wir hier haben, die immer aggressiver eigentlich auf die Kinder losgeht. Und da haben wir jetzt eine Kanzlerpartei, die sich als Familienpartei, als konservative Partei ausgibt. Und das ist aber eine Partei, die 6 Geschlechter jetzt am Meldezettel beschlossen hat. Also das ist das, was mich so entsetzt, immer an der solchen Volkspartei, weil ich hätte schon mir erwartet, dass die zumindest jetzt einen gewissen konservativen Ansatz noch haben im Familienbild. Haben sie aber offensichtlich gar nicht.
Ja, dass sie den nicht haben, haben sie schon vor Jahren bewiesen, als sie Hermann Nitsch, den Blutschütter, der sich ja auch mit Kindern auf sehr eigenartige Art und Weise beschäftigt haben dürfte und seine Kommune sowieso, ein Riesenmuseum in Niederösterreich hingestellt. Also genau. Da ist, glaube ich, kein...
Ja, wo dann die Schulkinder reingebracht werden und Exkursionen und Ausflüge machen.
Also da wartet auf die FPÖ und auch auf uns alternative Medien und auf die patriotische Zivilgesellschaft noch viel Aufklärungsarbeit. Und in Wien wird dazu den Drag Queens, jetzt habe ich leider das Datum nicht offen, aber auf unserem Infodirekt-Telegram-Kanal werden wir das teilen, wird bald eine größere Demonstration stattfinden. Wer sich dafür interessiert, also Infodirekt auf Telegram folgen, und die Österreicher haben, glaube ich, sehr auch gut schon geworben dafür, und da heißt es dann aufmerksam machen. Wo es auch aufmerksam machen heißt, ist natürlich beim Thema Migration immer wieder. Und da hat sich Kanzler Nehammer dazu geäußert, auch mit einer etwas komplizierten Idee.
Naja, er hat ja eine Rede zur Lage der Nation gemacht und hat ja im Zuge dessen sich versucht, staatsmännisch zu geben. Ich sage extra, er hat es versucht und hat aber natürlich auch angesprochen, die Probleme im Migrationsbereich. Man muss immer dazu sagen, die Österreichische Volkspartei kommt immer dann auf das Thema Migration, wenn die Wahlen gerade nicht so gut laufen. Dann spielen sie immer die Scharfmacher. Allerdings, und das zeigt von seiner kompletten Unkenntnis, hat er nämlich dort gesagt, ja, also er ist der Meinung, dass alle, die nicht 5 Jahre im Land sind, durchgehend, sollen nur den halben Betrag an Sozialhilfe bekommen. Jetzt muss man dazu sagen, für Drittstaatsangehörige ist es ohnehin eine Regel, dass die mindestens 5 Jahre im Land sind. Das ist gesetzlich niedergeschrieben. Die müssen 5 Jahre in Österreich leben. Erst dann haben sie Anspruch auf Sozialhilfe. Für österreichische Staatsbürger bzw. EU-Bürger, und die sind ja den Österreichern gleichgestellt, und für Asylberechtigte, auch die sind den Staatsbürgern gleichgestellt, für die gibt es dann sofort die Mindestsicherung oder halt die Sozialhilfe. Das bedeutet, oder das würde bedeuten, so wie er es sagt, dass es natürlich dann auch für Österreicher gelten müsste. Und das könnte zu einem sehr kuriosen Fall führen. Also wir haben uns aber ein paar Ideen, also wenn man das so durchgedacht hat, also eine junge Frau, die möglicherweise jetzt einmal 1-2 Jahre im Ausland ist, kommt dann zurück, hat vielleicht ein Kleinkind, ist alleinerziehend, geht nur halbtags arbeiten und will aufstocken. Aufstocken heißt, man bezieht nicht die ganze Mindestsicherung, sondern man hat eben wenig Geld und kriegt aus der Mindestsicherung noch 200 Euro zugeschossen, dass man halt besser mit seinem Kind über die Runden kommt. Die würde das dann auch nicht bekommen oder nur die Hälfte davon, weil sie nicht durchgehend 5 Jahre im Land war. Also man bestraft mit einer solchen Regel in Wahrheit die Österreicher und belohnt die Drittstaatsangehörigen, beispielsweise die Türken. Türkische Staatsbürger, die nach Österreich einwandern, die müssen 5 Jahre im Land sein, sonst bekommen sie keine Sozialhilfe. Laut Nehammers Plan würden die aber in den ersten 5 Jahren jetzt die halbe bekommen. Das heißt, die würden mehr bekommen, als der Status quo ist. Also das ist völlig undurchdacht. Oder vielleicht ist es eh durchdacht. Vielleicht will er es eh so haben. Das weiß ich nicht. Ich will mir nichts Böses unterstellen. Aber das ist extremst kurios. Und ich kann mich gut erinnern an die Regierungsverhandlungen seinerzeit im Jahr 2017. Damals war unsere Forderung zu sagen, wir lassen auch die Asylberechtigten in der Grundversorgung. Das heißt, da gibt es Essen, Wohnen, Essen, sogar Taschengeld haben wir ja dort, so lange, bis sie selbsterhaltungsfähig sind. Das ist mit der Österreichischen Volkspartei, da haben sie uns Heerscharen von Juristen vorgeführt, die uns alle erklärt haben, warum das mit dem EU-Recht nicht geht und mit den Menschenrechten nicht geht und ich weiß nicht, wo nicht alles nicht geht. Also es ist alles nicht gegangen. Und jetzt spielen sie halt wieder die Scharfmacher in der Migrationspolitik. Würde Ihnen das tatsächlich ein Anliegen sein, dann muss man schon sagen, dann hätten wir letztes Jahr nicht die meisten Asylbewerber gehabt in Österreich. Also von Grenzen schließen haben sie nicht, halten die nicht viel. Wir haben ja immerhin einen Innenminister, der genau zur ÖVP gehört. Auch der kommt wieder Nehammer im Übrigen aus Niederösterreich. Also die kennen sich seit vielen Jahren und da könnte man durchaus durchgreifen, wenn man will, weil der Nehammer hat ja bewiesen im Jahr 2020, dass es möglich ist. Da waren die Grenzen dicht, die Österreicher sind da nicht rausgekommen. Ja. Leute, die übers deutsche Eck fahren, war völlig denkunmöglich. Ja, allerdings haben wir auch im Jahr 2020 Asylwerber gehabt, bitte?
Die Asylwerber sind auch 2020 reingekommen,
genau. Ich das in Erinnerung. Und auch da war Österreich im Spitzenfeld.
Und was
man also, auch wir haben immer alle reinlassen.
Darum, ich unterstelle, ich darf das als Journalist auch, oder ich nehme es mir zumindest heraus, ich unterstelle Nehammer und Co. schon Absicht und Gemeinheit dazu, dass sie unfähig sind. Also ich sage immer gemeine Clowns, weil es hat auch 500 Euro Klimabonus gegeben für alle Asylwerber und Menschen im Gefängnis und. Also wenn das nicht
mit
Gemeinheit und Absicht... Sogar
für Asylwerber, die einen gültigen Ausreisebescheid hatten, auch die haben noch den Klimabonus bekommen.
Oh je, da kann man wirklich nur mehr lachen, wenn man nicht mehr weinen will. Ich würde sagen, bevor das komplett ins Absurde abschweift, haken wir auch den Punkt Nehammer und ÖVP jetzt einmal ab und gehen weiter zu dem Thema, das wahrscheinlich die meisten Zuhörer interessiert, weil es ist unvorstellbar, der ukrainische Präsident Zelensky hat sich dazu begnadet gefühlt, auch im österreichischen Parlament zu sprechen. Und die etablierten Medien haben das gleich sofort richtig erkannt. Der wahre Skandal ist natürlich, dass nicht der Zelensky im Parlament gesprochen hat, sondern dass die FPÖ dagegen war. Also Frau Belakovic, die scharfe Frage, wie kann man da nur dagegen sein, wenn Zelensky sich erbarmt und bei uns im Parlament spricht?
Ich möchte mal ein bisschen Historie aufarbeiten. Das ist schon fast ein Jahr her, da hat der ukrainische Botschafter wollte er, dass Zelensky im Parlament sprechen kann. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Also vor dem Nationalrat, vor dem Nationalrat. Im Parlament kann er ja sprechen, haben wir ja gesehen diese Woche, aber vor dem Nationalrat. Vor dem Nationalrat, das ist sehr streng geregelt, da dürfen eigentlich reden die eigenen Minister, die eigenen Abgeordneten, die österreichischen EU-Abgeordneten, also nicht irgendwelche, aber unsere eigenen EU-Abgeordneten, die dürfen reden im Rahmen einer EU-Stunde. Es dürfen auch reden, wie beispielsweise die Präsidentin des EU-Parlaments, die jetzt demnächst mal kommt, der UNO-Generalsekretär, also so tatsächliche, die dürfen alle reden. Wer nicht reden darf, das sind Staatsoberhäupter anderer Länder. Also wenn der deutsche Bundeskanzler jetzt reden wollte, darf er das nicht. Das geht einfach nicht. Es gibt nur eine Ausnahme, es müssen alle Fraktionen in der Präsidiale zustimmen. Dann kann man die Geschäftsordnung damit aushebeln, dann kann man sagen, okay, also da darf jetzt, keine Ahnung, der deutsche Bundeskanzler, der Schweizer, wie auch immer, in Österreich reden. Jetzt ist ja die Ukraine ein kriegsführendes Land. Niemand hat bestritten, dass Russland im Februar 2022 hier einen Angriffskrieg begonnen hat. Auch wir haben das nie bestritten. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir als neutrales Land, und jetzt überlegen wir mal, neutral im Krieg zu sein heißt ja, dass man sich nicht auf eine Seite stellt. Entschuldigung, weil in jedem Krieg gibt es einen Angreifer und einen Angegriffenen. Ich habe noch nie einen Krieg erlebt, wo sich zwei Leute hingesetzt haben und gesagt haben, oh, schön, du bist mein Nachbar, na, jetzt machen wir einen Krieg. Also so funktioniert es ja nicht, das wissen wir ja. Das ist ja lächerlich. Also daher, sonst bräuchte ich ja keine Neutralität. Mhm. Wenn ich immer sage, na, ich bin immer auf Seite des Opfers, dann brauche ich nicht neutral sein. So, und dann wollten sie unbedingt den Zelensky ins Parlament bringen und ich habe mich, wir als FPÖ haben uns wirklich quergelegt. Das war nicht immer ganz einfach, weil der Nationalratspräsident Sobotka kann dann sehr laut werden und sehr unangenehm. Aber wir haben das durchgezogen. Und dann war jetzt vor kurzem wieder die Anfrage, weil er ja schon in so vielen Parlamenten gesprochen hat. Und ich habe dann also gesagt, ja, aber wir sind, das neutral, wir sind ein neutrales Land. Österreich ist neutral. Und das haben die nicht gelten lassen. Jetzt konnte er nicht in der Nationalratssitzung auftreten. Daher hat der Präsident Sobotka zu einem Trick gegriffen. Er hat vor die Sitzung eine Veranstaltung gemacht, das ist eine Privatveranstaltung des Herrn Präsidenten Sobotka, das kann er, hat sich in der Präsidiale sozusagen das Okay geholt, dass er mit die Sitzung einfach nach hinten verschiebt. Das Problem war, auch da war ich wieder dagegen, aber das mache ich, weil wenn es keinen Konsens gibt, kann er es festlegen. Also er hat ja eine große Macht als Nationalratspräsident und hat das einfach veranstaltet. Und ich habe dann gesagt, spricht er überhaupt live oder spricht er das Tonbandel, das er in alle anderen Länder auch schickt? War der Präsident, der Direktor des Parlaments etwas irritiert, also davon gehen wir nicht aus. Und bei der letzten Präsidialsitzung hat er dann erklärt, ja, also dann leider kann der Zelensky nicht sich mehr die Reden unserer Abgeordneten anhören, weil man muss das ja verstehen, er muss ja dann quasi wieder Krieg führen. Und ich dachte, das ist ja ohnehin vorher aufgezeichnet. Also sie waren ganz enttäuscht, weil sie hätten gern mit dem länger, also sie haben wirklich gedacht, der Zelensky interessiert sich für uns. Also das ist ich weiß nicht, jeder, der diesen Menschen beobachtet, weiß, dem geht es nur darum, dass er Waffen bekommt. Waffen und Geld will der. Wir sind dem vollkommen egal. Das sind ihm seine eigenen Leute völlig egal. Er schickt seine eigenen jungen Burschen in den Krieg. Also es sterben ja lauter junge Burschen. Zelensky stirbt ja nicht. Das muss man ja auch einmal dazu sagen. Also Krieg bedeutet immer tote junge Burschen. Bedeutet immer Mütter, die Söhne verlieren, Väter, die ihre Söhne verlieren. Das sind ja echte Dramen. Aber der Herr Zelensky führt weiterhin Krieg. Das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann. Jedenfalls habe ich mir erdreistet zu sagen, wir möchten Zelensky nicht im Haus haben. Dann hat er halt zu diesem Trick gegriffen und hat den Zelensky jetzt zu einer Art Veranstaltung eingeladen. Und wir haben dann lange beraten, wie wir mit dem umgehen werden. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir uns Zelensky nicht anhören werden. Wir haben dann Tafeln aufgestellt, dass es der Platz für Neutralität und der Platz für Frieden ist. Ich glaube, das ist ein gutes Thema, denn erstens sind wir neutral und zweitens ist es unser Zugang zu sagen, man muss alles, wirklich alles auf diplomatischer Ebene dafür unternehmen, dass der Krieg vorbei ist, damit auch das Sterben der jungen Burschen aufhört. Wie gesagt, ich bin selbst Mutter eines 17-jährigen Burschen. Also es ist ja unvorstellbar, was die Mütter in der Ukraine mitmachen. Nur weil der Herr Zelensky da jetzt irgendein Schauspiel abziehen möchte.
Darum haben wir heute bei InfoDirect eine Kachel gemacht und am Telegram-Kanal geteilt. Da steht sie zur Verfügung zum Herunterladen, das Bild und Weiterverbreiten. Da haben wir drauf geschrieben, wer Kriegshetze betreibt, unsere Neutralität aushebelt, mit der NATO liebäugelt, sollte seinen Geschwafel auch ganz persönliche Taten folgen lassen. Schluss mit der Heuchelei, ab an die Ostfront. Also wer Krieg will, sollte selbst an die Front und uns damit vielleicht in Ruhe lassen. Das sehen alle etablierten Medien, muss man sagen, und alle etablierten Politiker aber gänzlich anders. Der Aufschrei war ja riesengroß, wie sich die FPÖ dazu erdreisten kann, einfach den Saal zu verlassen. Ich schaue jetzt gerade noch, am lustigsten, muss ich fast sagen, war der Brandstätter von den Neos, Helmut Brandstätter, der bei der vorletzten Sitzung schon aufgefallen ist mit sehr eigenartigen Zwischenrufen, die aus meiner Leidensicht auch strafrechtlich relevant wären vielleicht. geschrieben. Vielleicht scherzhaft gemeint, oder glaubt ihr das wirklich? Ich glaube, dass der Helmut Brandstätter nicht ganz unterscheiden kann, was in seinem Kopf und was in der Realität stattfindet. Er hat geschrieben, die FPÖ muss den Nationalrat verlassen. Anweisung von Putin persönlich. Weitere Befehle kommen später aus Moskau. Der Herr war Kurierchefredakteur, sitzt jetzt für die NEOS im Nationalrat. NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger war komplett empört. Was sagen Sie zu diesem Aufschrei?
Also, ich meine, bei den NEOS wundert einen nichts mehr. Man hat wirklich den Eindruck, ich meine, Beate Meindl-Reisinger war ja bei den Bilderbergern eingeladen. Der Brandstätter ist natürlich ein klassischer Transatlantiker, der holt seine Befehle von da drüben. Wahrscheinlich glaubt er deswegen, dass Russland auch Befehle ausgibt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, aber war Chefredakteur des Kurier, weil mit solchen Aussagen, ich meine, die richten sich ohnehin von selber. Das muss man auch einmal sagen. Ich erinnere, es war genau jener Helmut Brandstätter, der vor wenigen Wochen bei einer Rede von Herbert Kickl von hinten vorgerufen hat, Hitler hat genauso begonnen. Also der hat einen Verfolgungswahn, irgendwas stimmt mit ihm nicht ganz, genauso wie mit seiner Parteiobfrau. Beiden würden das gut tun, vielleicht einmal einen Erholungsurlaub zu machen oder den Jakobsweg zu gehen. Aber dieses Empörtsein, naja, dann sollen sie empört sein. Es ist ja nicht meine Aufgabe, dass ich zu einer Privatveranstaltung des Herrn Sobotka gehe. Und es interessiert mich nicht, den Herrn Zelensky. Ich bin ja eh schon gezwungen, den jeden Tag im Fernsehen zu sehen. Und das reicht mir ehrlich gesagt dann schon. So viel Zelensky brauche ich auch wieder nicht. Das ist mir zu viel. Und man darf ja nicht vergessen, der Herr Zelensky fordert ja nur. Das ist ja nicht so, der fordert ja Waffen und der fordert ja Gelder und ich weiß nicht, was noch alles. Und wir haben ja mit den Ukrainern tatsächlich nicht unbedingt gute Erfahrungen gemacht. Es ist vor einigen Wochen, es ist schon gewiss 2 Monate her, gab es ein Gespräch zwischen den Mitgliedern des Außenpolitischen Ausschusses und dem Obmann des Außenpolitischen Ausschusses der Ukraine, also einen ukrainischen Abgeordneten, und hat er tatsächlich in diesem Gespräch gesagt, na, selbstverständlich sind auch Waffenlieferungen mit der österreichischen Neutralität vereinbar. Und vielleicht ist es kein großes Wunder, dass 4 Fraktionen nichts dazu gesagt haben, sondern nur der freiheitliche Johannes Hübner dort aufgestanden ist und gesagt hat, also so geht das nicht. Wie wir unsere Neutralität interpretieren, das müssen Sie uns überlassen. Sie haben nicht unsere Neutralität zu interpretieren. Es geht aber auch weiter nach Zelensky. Das wird nicht das Letzte gewesen sein, weil der Botschafter der Ukraine ist ja schon wieder ans Parlament herangetreten und möchte hier schon wieder Weiteres. Also die sind wirklich, also die fordern, das ist unglaublich. Und offensichtlich erkennen die anderen Parteien, die NEOS sowieso nicht, aber das ist ohnehin nur so eine Randgruppe, aber es erkennen auch in der ÖVP, erkennt niemand, dass wir hier tatsächlich mit unserer Unabhängigkeit und mit unserer Neutralität spielen. Der Zelensky ist ja nicht unschuldig, dass der Krieg immer noch dauert. Er verweigert ja Friedensgespräche. Und wenn ich dann immer höre, ja, das muss der Herr Zelensky ja entscheiden, wann er bereit ist. Ja, verdammt noch einmal, da muss man immer mal sagen, jetzt haben wir genug, du kriegst keine Waffen, setz dich jetzt am Verhandlungstisch. Ja. Das, anstatt dass man ihm die Rute ins Fenster stellt und ihn endlich dazu zwingt, Friedensverhandlungen zu beginnen, wird er weiter gehätschelt. Man schickt ihm zuerst Panzer und dann will er Flieger. Ich weiß nicht, irgendwann wird er Atomwaffen wollen. Ich habe keinen, also der ist ja, der kann ja auch nicht ganz richtig sein.
Frau Belakovic, am Schluss wird er dann auch ihren Sohn beispielsweise fordern. Weil es sterben nämlich auch viele Soldaten und es wird nicht damit getan sein, da haben wir einen Infodirekt-Live-Podcast mit AfD-EU-Abgeordneten Bernhard Zimniok gemacht, der jahrelang führender Soldat war und Diplomat war und jetzt im EU-Parlament sitzt. Er hat sich das ganz genau angesehen, hat erklärt, wie kompliziert das mit den westlichen Waffensystemen ist, dass die eigentlich ohne langjährige Schulungen und ohne langjährige Erfahrungen nicht funktionieren. Und da liegt nichts näher, wie dass man noch Panzer fordert, dann die Kampfjets fordert und dann irgendwann auch unsere Söhne und wenn das nicht reicht, dann natürlich auch die Töchter.
Genau, dann auch die Töchter, weil in der Ukraine kämpfen ja auch nur die Mädchen. Also dort ist es ja nicht so wie bei uns, dass nur die Burschen verpflichtet werden, sondern das sind auch Mädchen. Man hat ja vor kurzem eine Dokumentation gesehen und da bleibt einem ja wirklich als Mutter das Herz stehen. Denn man sieht, das sind Kinder, die dort in den Krieg ziehen müssen und die dort sterben müssen für den Herrn Zelensky. Und unsere Politiker unterstützen das. Und das, ich finde das so abstoßend, weil ja viele auch Kinder haben. Auch die jungen Burschen und Mädels in der Ukraine haben Eltern. Und an das denkt überhaupt niemand, dass die ihr Leben vor sich haben. Und dieses Leben vielleicht ausgelöscht ist in wenigen Minuten.
Der Lifestyle-linke, etwas alternative Journalist Jung hat da die EU-Chefin von der Leyen gefragt, ob ihre Kinder auch Deutschland und Europa die westlichen Werte verteidigen würden gegen Russland. Und sie hat gesagt, ja, selbstverständlich. Und dann hat er sie gefragt, wie viele Kinder bei ihr vom Bundesheer oder bei der Bundeswehr sind. Und dann hat sie gewinkelt und hat gesagt, ja, keines.
Genau. Ja, wir haben natürlich in Deutschland durch das Berufsheer ist es jetzt ein bisschen anders. Wir haben ja zum Glück kein Berufsheer. Da bin ich ja eigentlich sehr froh. Die Frage ist ja, wie kann man so verbohrt sein, als Politiker nicht zu sehen, dass dieses Verweigern von Friedensgesprächen, dieses Liefern von Waffen, das Leid immer mehr verlängert. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, solange die Waffenindustrie noch nicht genug verdient hat, wird der Krieg weitergehen.
Ja, das wahrscheinlich. Und es gibt auch völlig absurde Fehleinschätzungen, die wir von denselben Personen aus der Corona-Zeit noch kennen. Beispielsweise, ich glaube, ich erinnere mich recht, dass Rudi Fussi gesagt hat, dass ja, Russland nur ein mehr oder weniger dritte Weltstaat ist, der halt so ungefähr so wie ein afrikanisches Land ist, mit dem einzigen Unterschied, dass es noch ein paar alte Atomwaffen gibt und wer sich da fürchtet, der ist mehr oder weniger nicht ganz richtig, weil das ist ja nur Panik machen und Friedensschwurbeln hat man ja von anderen Menschen dann gehört. Und eine irrationale Angst vor dem Dritten Weltkrieg, wenn man sich da jetzt dagegen ausspricht. Das ist alles verrückt, aber
bei der SPÖ... Genau. Ich möchte nur ganz kurz widersprechen, den Rudi Fussi und das Wort Experten in einem Satz, das passt nicht.
Ich bitte alle Zuhörer und auch Sie natürlich um Entschuldigung, das kommt nie wieder vor, aber man sieht die Anführungszeichen nicht. Aber jetzt zurück zum eher ernsten Thema, wir bleiben bei der Zelensky-Rede und da haben ja einige SPÖler auch zwar nicht den Saal verlassen, aber zuvor gar nicht vertreten. Es ist die Rede von circa der Hälfte der Abgeordneten. Alle haben dann billige Ausreden gehabt. Das regt aber Menschen wie einen Rudi Fussi, einen Florian Klenk vom Falter etc. auch furchtbar auf. Ich glaube, der Florian Klenk hat heute dreimal seinen Kaffee beim Twittern verschüttet von lauter Aufregung. Aber auch ein ehemaliger oberösterreichischer SPÖ-Chef, der Josef Ackerl, der mir aufgrund noch vieler, vieler Aussagen noch gut in Erinnerung ist, hat auch getwittert, das hat unzensuriert dann aufgegriffen, heute im Parlament haben die Putin-Huren, da reiche ich jetzt schnell eine Zensur noch, nicht ihr wirkliches Gesicht zeigen wollen, von Freiheit keine Spur, sehr feig, aber üblich bei dieser Bagage. Jetzt haben ein paar geglaubt, der rote Ackerl hat natürlich die FPÖ angegriffen, aber es könnte auch sein, dass er die Hälfte der SPÖ-Abgeordneten als Putin-Hur bezeichnet hat. Was war da mit der SPÖ los?
Ehrlich gesagt, also ich kann es nicht sagen. Noch einmal, es gibt ja keine Pflicht, keine Anwesenheitspflicht. Es waren 18 SPÖ-Abgeordnete anwesend, 22 haben gefehlt. Also unter anderem die Parteiobfrau. Möglicherweise hat der eine oder andere tatsächlich ein Problem. Ich denke an eine türkischstämmige Abgeordnete. Man darf ja nie vergessen, die Türkei ist ja doch irgendwo mit Putin nicht so schlecht. Vielleicht hat das mitgeschwungen. Ich habe keine Ahnung, warum die alle nicht gekommen sind. Ich weiß es von einem Abgeordneten, der am Vortag noch einem Mitarbeiter von uns, also eine Verhandlung über ein Gesetz gemacht hat, hat dort zwei kleine Bier getrunken und hat dann am nächsten Tag gesagt, er konnte nicht pünktlich sein, er hat ja so viel getrunken, ist aber tatsächlich danach heimgefahren. Also, dass sehr viele Ausreden passiert, Die Pamela Rendi-Wagner hat dann um 10.36 Uhr verlauten lassen, dass sie krank ist. Da hat sie dann eine OTS rausgeschickt.
Die rote Zukunftshoffnung Julia Herr, die wahrscheinlich vielen von der sozialistischen Jugend noch bekannt ist, von ihren absurden Ansichten, die wurde auf Twitter auch scharf angeschossen. Sie hat dann gesagt, na, sie hat leider andere Termine gehabt, ihr ist aber nicht mal eingefallen, welchen. Also spannend.
Naja, wie gesagt, also es kann natürlich mit Zelensky zusammenhängen. Man sollte nicht vergessen, es ist in der SPÖ tatsächlich auch ein sehr großer Riss. Es gibt schon auch in der SPÖ Mandatare, die keine große Freude haben, dass Zelensky kommt. Es kann aber gerade bei der SPÖ im derzeitigen Zustand auch sein, dass sie einfach nicht drüber nachgedacht haben und sich gedacht haben, sie möchte länger schlafen oder als Protest gegen die Parteiobfrau. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es ist wirklich momentan wahnsinnig schwer, weil die SPÖ nicht nur mit nicht zwei Flügel hat, sondern im Augenblick, glaube ich, 30. Also das ist nicht 73, die Waffenflügel gibt es nicht, aber sonst ist es tatsächlich extrem undurchschaubar momentan, worum es da geht oder was da passiert und wer sich letzten Endes durchsetzen wird.
Mir fehlen da die Worte und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir schon langsam noch ein paar Zuhörer zu Wort kommen lassen. Außer ich habe noch etwas ganz Wichtiges vergessen, das ich Sie frage, dann würde ich gleich darum bitten. Hat sich sonst noch etwas Wichtiges getan im Parlament, das unsere Zuhörer wissen sollten in den letzten zwei Tagen?
Nein, ich glaube, das sind die wesentlichsten Themen gewesen. Natürlich haben wir über alles Mögliche gesprochen, aber das waren jetzt tatsächlich die wichtigsten und wesentlichsten Themen. Aus dem Innenausschuss kam noch ein Antrag, wir könnten vielleicht noch, da war die SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz, das ist also die Senatsjägerin,
die möchte, Erinnerungssprecherin, dass
bitte?
Die Erinnerungssprecherin.
Erinnerungssprecherin, Entschuldigung. Ja. Das ist ja fast das Gleiche. Na, also, die möchte, dass man bei der NS-Beordnungsstelle anonym online Meldungen geben kann. Das sind wir natürlich dagegen gewesen, zum Glück dagegen gewesen, aber sie haben jetzt ihr zuliebe einen Antrag beschlossen, wo das geprüft, was möglich ist. Also ich halte davon überhaupt nichts und da kann man tatsächlich dann jeden vernadern. Das wäre ein Vernaderungsgesetz. Aber ich sage es mal nur, das war jetzt auf der Tagesordnung. Schauen wir mal, wie das wirklich weitergehen wird.
Ja, auch mit diesem Thema wird sich wohl oder übel InfoDirect bald mehr auseinandersetzen müssen. Und zwar nicht, weil wir wieder einmal eine Anzeige bekommen haben, sondern weil immer öfter ein Missbrauch des Verbotsgesetzes stattfindet und das müssen wir mit InfoDirect demnächst einmal aufgreifen. Ich hoffe, wir schaffen das dann spätestens im Herbst. Jetzt würde ich aber sagen, holen wir Zuhörer herein. Also das funktioniert so, wenn jemand Fragen an Frau Dagmar Belakovic hat zu den Themen, die wir heute angesprochen haben, dann bitte von YouTube oder Twitter auf den InfoDirect Telegram-Kanal wechseln und dort kann man dann einfach in der Mitte des Telefonbildschirms ist ein Männchen und wenn man da drauf klickt, dann sehe ich, dass hier aufzeigt und dann können wir das schon mal vorzeigen, wie das funktioniert mit unseren Stammhörer aus Kärnten. Mit dem Ritschi, ich habe ihn jetzt gleich freigeschalten. Ritschi, herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, hallo, liebe Grüße aus Kärnten. Ich hätte zwei kurze Fragen an die Frau Belakovic. Gibt es eigentlich jetzt schon, also sollte die FPÖ Nummer 1 werden bei der nächsten Wahl? Gibt es da schon Gespräche oder Interesse, mit welcher Partei man koalieren möchte? Und zweite Frage, bezüglich Ukraine-Krieg. Also so wie mich das Bild darstellt, will eigentlich der Donbass gar nicht mehr zur Ukraine zurück. Also dieser ganze Krieg ist sowieso alles eigentlich eine Farce. Sollte nicht die FPÖ mehr darauf hinweisen, dass eigentlich schon seit 8 Jahren im Donbass Bürgerkrieg geführt wird von Kiew aus und mittlerweile 15.000 Zivilisten gestorben sind. Wäre das klug, das mehr anzusprechen?
Ja, wahrscheinlich wäre es klug, das noch mehr anzusprechen. Wir tun das ja. Selenskyj hat ja beispielsweise dort in der Ostukraine das Wasser abgedreht. ich meine, ich sage nur, es rechtfertigt jetzt nicht unbedingt den militärischen Krieg, aber es erklärt zumindest vieles, was dort passiert ist. Und ja, natürlich wollen die nicht bei der Ukraine bleiben, weil es einfach russisch besiedelt ist. Die durften aber nicht Russisch sprechen, ihnen wurde die Sprache verboten. Also diese großen europäischen Demokraten, weil Zelensky verteidigt ja die europäischen Werte, welche auch immer das jetzt sein mögen, ich habe keine Ahnung, und er macht das ja auch für uns, ich habe mal gesagt, für mich muss er es nicht machen, aber verteidigt er Werte und hat aber in seinem eigenen Land einen Hass, dass man also in Donbass gar nicht Russisch reden darf. Und das, obwohl da, glaube ich, 99% Russen leben. Also das ist natürlich, es schwingt das alles mit, aber wenn man das als Argument bringt, dann heißt es einfach, ah, Putin-Versteher, weil rechtfertigt er nicht den Krieg. Nein, es rechtfertigt ihn nicht, aber es erklärt ihn vielleicht. Also nicht alles ist Rechtfertigung, manches ist einfach nur eine Erklärung, um zu sehen, wie konnte es überhaupt so weit kommen. Das muss man genauso sagen. Zur ersten Frage, also ich glaube, die FPÖ geht, wenn sie in eine Regierung geht, mit jener Partei zusammen, mit der sie am meisten freiheitliche Programmatik umsetzen kann.
Vielen Dank für die Frage und für die Antworten. Wir holen Christine in die Sendung. Das klappt immer erst beim zweiten Mal draufklicken. Christine, du musst dein Mikrofon noch freischalten. Jetzt klappt's. Herzlich willkommen in der Sendung.
Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung und danke für das Forum. Ich möchte mich auch herzlich einmal bei der FPÖ bedanken für die Aktion beim Parlament, dass sie friedlich, stilvoll und auch wirklich mit einem ordentlichen Eindruck die Zelensky-Rede quittiert haben. Vielen lieben
Dank. Dankeschön.
Vielen lieben Dank. Also ich bin vor Ort gewesen und wir haben uns dann nur, ich weiß nicht, wir waren 7 Personen oder so, wir haben uns dann nur zurückmobilisiert hinter dem Parlament vor der Zentrale und haben halt dann nochmal die Abgeordneten einen kleinen Applaus und ein Dankeschön dort gelassen. Und wir waren wirklich vor Ort waren wir sehr, sehr, sehr positiv überrascht, dass wir im Parlament nur Leute wissen, die was an Hausverstand haben, natürlich nicht mehr in unserer Kaste verkehren. Das ist auch natürlich mit dem Gehalt nicht mehr möglich, aber trotzdem haben sie nur doch. Also ihr Wähler haben wenigstens nur das Gefühl, dass sie noch normal denken können in ihrer Partei. Dass sie noch nicht den Faden zur Normalität verloren haben. Und die Normalität heißt jetzt nicht, dass sie in unserer Kaste stattfindet, aber die Normalität, was einfach das Patriotische, den Lebensstil umfasst, die Erhaltung unserer Kultur und natürlich auch den politischen Aufdruck, der aus der Problemstellung der Gegenseite aus entspringt. Und dafür möchte ich mich herzlich, wirklich herzlich einmal wirklich bedanken. Also muss ich jetzt wirklich einmal Danke sagen. Und auch für die Corona-Zeit, dass da auch, ja, dass wir das nicht erlaubt sind. Und dass wir einfach im Parlament wirklich nur Menschen drinnen haben, Leute drinnen haben, die was erstens einmal aus unserer Kaste entsprungen sind und dann ins Parlament eingeboren, eine mobilisiert oder eine gehievt worden sind, sondern zum Großteil einfach nur aus unserer Motivation entsprungen sind. Und das ist was, was man in der FPÖ gut sieht. Das kommt gut an und ich hoffe, dass es ehrlich ist und kein Marketing-Schmäh. Aber das Gefühl habe ich nicht. Christine, weil, sie nehmen ja für Repressalien in Kauf und sehr viel Druck aus der Gegenseite und auch sehr viel persönliche Repressalien in ihrem Umfeld als Abgeordnete, als Menschen und als Personen mit Namen, Gesicht und natürlich auch Leben. Ja, das war's jetzt. Ich sage jetzt schon wieder Danke für das Forum. Ich wollte jetzt einfach einmal Danke sagen, weil ich glaube, das müsst ihr auch mal hören und ich hoffe, es geht der Stil so weiter und ich hoffe, dass das in Niederösterreich, wenn ich die FPÖ gewinnen war, hätte ich ehrlich gesagt die Legislatur ausgesetzt. Aber das kann ich nicht beurteilen, weil ich einfach nicht involviert bin.
Und das ist das nächste Diese Thema, Ding, das besprechen wir heute nicht.
Da kann man nicht darüber reden, also ich halt nicht. Aber für den anderen Sachen sage ich Danke. Danke Ihnen. Alles, alles Liebe, schönen Abend.
Vielen herzlichen Dank. Ich danke schön. Ich möchte nur darauf hinweisen, es ist unsere Aufgabe als gewählte Volksvertreter auch, Politik für die Bürger zu machen und nicht Politik für uns selber. Politik ist kein Selbstzweck. Wenn man das als Selbstzweck sieht, dann ist es besser, man hört auf. Aber herzlichen Dank für das Lob und ich würde es auch gerne weitergeben, dem gesamten Club und unserem Clubobmann selbstverständlich auch.
Sehr gut. Vielen Dank, Christine, für deine Wortmeldung zum Thema Niederösterreich. Haben wir einiges aufgenommen, einige Analysen. Da werden wir aber heute nicht mehr darüber sprechen. Was mir noch wichtig ist zu sagen, es ist der Gegenwind gegen die FPÖ angesprochen worden, aber in den sozialen Medien haben auch einige andere Nationalratsabgeordneten der Einheitsparteien unter Anführungszeichen Gegenwind bekommen. Beispielsweise habe ich auf TikTok gesehen, dort irgendein Hinterbänkler gefilmt, wie die FPÖ bei der Zelensky-Rede aus dem Nationalrat auszieht und er hat geglaubt, da kann er jetzt irgendwie Stimmung für sich selbst machen und die Kommentare waren alle sehr, sehr eindeutig auf Seiten der FPÖ. Auch das war schön zu sehen.
Naja, es ist auch gut so, dass in der Bevölkerung ein Umdenken eingesetzt hat. Natürlich tun einem die Leute leid, mir tun die Frauen und die Kinder leid. Viele sind ja nach Österreich auch gekommen oder in andere Länder gegangen. Der Großteil derer möchte auch wieder zurück. Es sind ja auch schon wieder welche zurückgegangen, muss man auch sagen, wo es, wenn sie in ihren eigenen Regionen der Krieg nachgelassen hat. Also das ist, da merken die Leute draußen jetzt schon langsam, das ist alles nicht so lustig mit diesem Zelensky, der nur fordert. Für diesen Zelensky machen wir Sanktionen, daraufhin wird uns das Gas gedrosselt, die Preise steigen. Das hängt schon alles ein bisschen zusammen. Und ich glaube, da ist die Stimmung natürlich auch gekippt in Richtung Zelensky, der ja eigentlich nur die Hand aufhält. Dieses Stimmungsbild sieht man schon auch in der Bevölkerung. Wie wir eigentlich von Anfang an gesagt, da dürfen wir nicht klein beigeben, da müssen wir Haltung wahren und Neutralität zeigen. Und weil die Frage aufgekommen ist, einmal, also jetzt in dieser Woche von Journalisten der Systemmedien, ja, was würden sie denn machen, wenn Putin dort säße? Wenn ich ihn angeschaut hätte, genau das Gleiche. Ich kann es Ihnen nicht beweisen, weil wir kaum in die Verlegenheit kommen werden. Aber selbstverständlich das Gleiche. Auch Putin hat kein Recht, im österreichischen Parlament zu reden. Das ist einfach so. Und das sind Regeln, da sollten sich alle dran halten.
Bitte? Wobei die Frage ja schon so absurd ist, wer würde in Österreich Putin einladen, außer würde jetzt einmal böse sagen, die Wirtschaftskammer vor ein paar Jahren noch, aber sonst hätten, ja, und eine Außenministerin, wie es noch aus meiner Sicht auch sehr legitim war, aber jetzt in so einer Situation so zu tun, als ob das überhaupt in Betracht käme, ist ja völlig verlogen aus meiner Sicht. Es gibt immer nur eine richtige Meinung in Österreich und wer dagegen ist, ist immer der Putin-Versteher, der Schwurbler, der Menschengefährder und. Also.
Genau, es gibt ja nur die Guten und die Bösen.
Genau, eine klare Aufteilung.
Und das zieht sich bei allen Themen durch.
Ja, und die FPÖ verwirrt immer alle, das ist ganz furchtbar.
Ja, das haben sie immer ein bisschen... Naja, aber das Problem ist, sie können deswegen eigentlich nicht an, weil das ja immer schon von Beginn an... Also wir haben ja auch... Man macht sich ja nicht leicht. Ich weiß schon, es wird oft gesagt, ja, ihr seid ja immer nur überall dagegen, das ist so leicht. Weil das ist es eben nicht. Es ist eben verdammt schwer, immer dagegen zu sein. Weil immer dagegen zu sein, ist nicht unser Zugang. Aber es waren halt jetzt in den letzten Jahren einfach Themen, da kann man nicht dabei sein. Also Corona kann man nicht dabei sein. Die Klimakrise, ich meine, wenn man da sich anschließen würde dem, was teilweise an groben Regierungsideen kommt, aus dem vor allem Ministerium der Frau Gewessler, da kann man ja nicht dafür sein. Das geht einfach nicht. Und wenn aber alle anderen vier dafür sind, sind wir wieder die Einzigen mit einem Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube, man muss sich gerade als Politiker, das war zumindest immer mein Zugang, ein geht nicht, gibt's nicht. Und das ist das, was mich so stört, dass wir alles überprüfen müssen, ob jeder kleine Stein, den wir umdrehen oder den wir irgendwo einlegen wollen, muss geprüft sein, der muss geschaut werden, ob es der richtige Fleck ist und da wird die EU gefragt, ob sie es eh erlauben, also sinnbildlich. Und das macht das Leben so schwierig. Und ich glaube, unsere nationalen Politiker sollten endlich auch einmal in Brüssel auf den Tisch hauen und sagen, ja, das geht so nicht. Also da, und wir sind halt wirklich von Anfang an wahrscheinlich, weiß ich nicht, ich meine, wir sind nicht Querulanten, aber was unsere Stärke ist, dass wir an kein System gebunden sind. Wir besetzen nicht die öffentlichen Stellen in Österreich. Wir sind keine Systempolitiker und wir brauchen das System nicht. Und deswegen bekämpft es uns.
Ich würde die Frage, warum die FPÖ immer überall dagegen ist, das trifft ja jetzt auf die ganzen Corona-Maßnahmenkritiker, da sagt man ja auch, die sind auch immer überall dagegen. Ich würde die Frage umdrehen und sagen, wenn wir so eine bunte, etablierte Mediengesellschaft haben und wenn wir vier so bunte Parteien im Nationalrat haben, wie gibt es das, dass die immer einer Meinung sind bei allen wichtigen Themen?
Ja, das ist nämlich auch die nächste Frage, nicht? Also alle anderen sind immer einer Meinung. Wie kann das eigentlich sein?
Als Oppositionspartei Stimmt. ist ja Pflicht, dass man da kritisch ist, aber warum die anderen immer dafür sind, ist.
Ja, weil sie, also bei der SPÖ jedenfalls, jetzt dass die SPÖ war immerhin, die ist ja Teil des Systems, des etablierten Systems. Sie ist halt jetzt in Opposition, aber das ändert nichts daran, dass sie letztlich Teil des etablierten Systems ist.
Und die Detailfragen dazu, warum das so ist, dass die etablierten Medien und Parteien eigentlich immer einer Meinung sind, zumindest wenn es dann um etwas geht, die werden wir ein anderes Mal klären. Für heute würde ich sagen, machen wir Schluss. Sie gehen hoffentlich in den verdienten Osterurlaub, Frau Belakovic, oder nicht?
Ja, wir machen Osterferien daheim. Es ist gerade so, es kommt jetzt der Frühling, wir machen es zu Hause, wir machen es uns bequem und gemütlich. Ich bin froh, dass wir mal ausschlafen können, das reicht schon. Sehr und gut. Wir machen es uns zu Hause schön, wir wohnen schön, der Frühling kommt. Und das wünsche ich eigentlich auch allen Zuhörern. Ich glaube, dass gerade in so krisengebeutelten Zeiten ist es immer das Wichtigste, also für mich ist immer das Wichtigste, die Familie um mich zu haben, gemeinsam was zu machen, zu unternehmen, gemeinsam zu feiern und da Anführungszeichen. Also das ist, ich glaube, das ist das, was einem Kraft gibt und das ist das, was in jeder Krise immer bestehen bleibt. Die Familie, die Kinder, das sind die Werte, die wir auch weitertragen. Und zum Abschluss möchte ich nur sagen, wir haben ja in dieser Woche, ich bin jetzt kein besonders katholischer Mensch, aber es gibt so Traditionen und dazu gehört das Palmbuschbinden und dazu gehört auch, dass es in meiner Familie immer schon war, so ich Kind war, wahrscheinlich schon, wenn meine Großmutter Kind war, das weiß ich nicht, gibt es am grünen Donnerstag Spinat, auch wenn das nicht vom Grün kommt, sondern vom Kleinen. Und auch wenn meine Kinder da herumsudern, also meine Tochter, mein Sohn ist die Neger, und das erinnert mich an meine Kinder, die ich habe das auch wollen. Und trotzdem habe ich es weitergegeben an meine Kinder. Und ich glaube, das sind einfach die Dinge, die man weitergeben muss. Bestimmte Traditionen, bestimmte Werte, die tragen wir in uns. Und wenn wir auf die vergessen, wenn wir die aufgeben, ich glaube, dann ist unsere Zukunft einfach, dann geben wir uns selbst auf. Und das ist für mich auch Ostern wieder so etwas. Das ist einfach ein traditionelles Fest. Da hat jede Familie ihre Traditionen wahrscheinlich und die leben wir. Und in dem Sinn wünsche ich das einfach auch allen, dass sie das für sich so gestalten können, wie sie es eben immer gestaltet haben. Und dass wir nicht darauf vergessen, wo kommen wir her und wie haben wir gelebt. Weil das ist, glaube ich, dieses Lifestyle, das ist das Schwierigste und das Schlimmste, weil damit geben wir letztlich unsere Werte auf, unsere Heimatverbundenheit, unsere Traditionen und dann können wir leicht überrollt werden oder leichter.
Frau Belakovic, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ostern ist ja das Fest der Wiedergeburt oder der Auferstehung oder irgendwie so. Ich habe es mit dem Christentum gar nicht, aber es soll Hoffnung geben und vielleicht gibt es ja auch uns Hoffnung. Wir werden zumindest weiterarbeiten. Vielen Dank nochmal, Frau Belakovic, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Beste Grüße nach Wien.
Herzlichen Dank, gerne. Liebe Grüße zurück.
Liebe InfoDirekt Live-Podcast-Zuhörer, das war ein InfoDirekt Live-Podcast mit der FPÖ-Nationalratsabgeordneten Dagmar Belakovic. Wenn euch die Sendung gefallen hat, morgen wird sie hoffentlich überall zu finden sein, wo es Podcasts gibt. Auf YouTube kann die Sendung jetzt dann gleich heruntergeladen oder zumindest der Link genommen werden und weiterverbreitet werden. Darum bitte ich euch auch, wir sind immer wieder von Zensur betroffen. Das heißt, bitte liken, teilen, und kommentieren, damit wir gute Verbreitung haben, damit wir zu den etablierten Medien ein Gegengewicht aufbauen können und das Ringen um die Deutungshoheit nicht verloren geht. Jetzt noch ein letztes Ersuchen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, wenn ihr die Arbeit von InfoDirect unterstützenswert findet, dann unterstützt uns doch mit dem Abo unseres Magazins InfoDirect. Da haben wir jetzt gerade einen Redakteur in Afghanistan gehabt, der berichtet sehr viel über Afghanistan. Und dann gibt es spannende Gastbeiträge und Interviewpartner in der aktuellen Ausgabe. Beispielsweise mit Björn Höcke, AfD, Marlene Swatzek, FPÖ, Rocker Beckkamp, AfD, Christian Hafenecker, FPÖ, Dirk Spaniel, AfD, Gerhard Kaniak, FPÖ, Markus Buchheit, AfD. Themen sind unter anderem die Autoindustrie, die das Verbrenner aus einfach so irgendwie akzeptiert. Was gibt es da für Vorteile, stellen wir die Frage. Dann die Wehrpflicht für die Regenbogenrepublik. Wer würde wirklich für diesen Wahnsinn, den wir gerade erleben, sein eigenes Leben opfern, Urlaubsbericht aus Afghanistan und die klare Forderung, abschieben schafft Wohnraum. Wenn euch das gefällt, dann abonniert das Magazin InfoDirect und wenn ihr das schon habt oder nicht wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne mit einer Spende unterstützen. So, das war's jetzt. Falls wir uns nächste Woche in keinen InfoDirect Live-Podcast hören, wünsche ich euch jetzt schon frohe Ostern.